Alles bla 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 ist das.
Was ihr euch immer alle einbildet, was ihr alles, was wir in Fußball wie in Deutschland spielen müssen.
Ah ja, und da kommt er. Der Wechsel hat er sich abgezeichnet und er bringt zwei frische Leute, den Routinier sich da, Ginzel und Neuzugang, Schneider. Tippelt schon an der Seitenlinie, greift sich nochmal in die lange Mähne. Die beiden als Doppelspitze, ja, das passt.
Schneider, Schneider! Yeah! 5 Sekunden auf dem Platz, 5 Sekunden!
Doppelspitze, der Fußball-Podcast, das Original.
Begrüßt euch am Sonntag, dem 9. Januar 2022, in ein frisches neues Jahr und eine nicht ganz so frische neue Rückrunde. Es ist ja, es fühlt sich an wie eine neue Saison, aber natürlich trägt man die Altlasten aus der Hinrunde noch mit sich rum. Und mir zugeschaltet per Telekommunikation aus dem nicht ganz so fernen Karlshorst ist mein lieber Kollege Leon Ginzel. Leon, frohes neues Jahr.
Frohes neues Jahr, Henning. Schön, dass wir uns auch in diesem Jahr 2022 wieder zu fußballerischen Diskussionen zusammenfinden am Sonntag. Der Frühschoppen, unser Frühschoppen quasi, unser Ritual am Sonntag immer zur Mittagszeit. Immer leicht verschoben, wir nehmen uns immer vor, zu einer gewissen Uhrzeit zu starten und dann schaffen wir es beide immer nicht, das einzuhalten. Das finde ich auch schön, dass das im neuen Jahr auch wieder so funktioniert. Das sind ja so gewisse Sachen, die einfach bleiben. Und ja, aber das ist ja auch nur menschlich. Ja, wir sind auch keine Maschinen. Ja, wir auch, ne? Auch nur aus Fleisch und Blut.
Man kann ja auch sich selbst und andere immer so ein bisschen reintricksen, indem man quasi eine frühere Zeit sich vornimmt, als man das eigentlich müsste und dann klappt es zu der Zeit, wo man es dann haben möchte.
Ja, der alte Trick auf jeden Fall. Ja, die Rückrunde ist losgegangen unter besonderen Umständen auf jeden Fall. Du hast es schon so angedeutet, Altlasten sind das eine, zum anderen aber auch einfach eine neue Corona-Welle, die auch den Fußball jetzt ergriffen hat in einem sehr beträchtlichem Ausmaß, vor allen Dingen beim Rekordmeister, dem FC Bayern München, hat Omikron, wenn das denn alles Omikron-Fälle sind, zugeschlagen und einen sehr dezimierten Kader da am Freitagabend präsentiert. Darüber werden wir natürlich sprechen. Es gibt ein paar schöne Ergebnisse auch, die wir diskutieren wollen. Und eine Causa, Urs Meier, die du hier noch investigativ auf das Themensheet gepackt hast. Henning, teaser das mal ganz kurz an, worum geht's? Der Urs Meier, kennt man noch, ist dieser Schiedsrichter-Experte, ne, aus der Schweiz. Und was hat er jetzt mit dem ZDF am Hut?
Genau, der allseits beliebte Experte zu den rechtlichen Fragen des Fußballsports bei großen Turnieren und Großveranstaltungen saß der im ZDF dann immer dabei und hat sein Expertenwissen aus jahrzehntelanger Schiedsrichtererfahrung beigesteuert zu den kniffligen, mehr oder weniger kniffligen Situationen da im und außerhalb des Strafraums. Und das wird jetzt ausgeweitet nochmal auf den, ich würde sagen, einfach zivilrechtlichen Raum. Denn da gibt es eine juristische Auseinandersetzung um seine Beschäftigung. Denn den werden wir wahrscheinlich wir haben ihn schon bei der EM20, die ja im vergangenen Jahr 21 erst stattgefunden hat, nicht mehr gesehen. Und das wird ein Nachspiel vor Gericht haben. Da sprechen wir später noch drüber.
Okay, ich bin gespannt. Ja, ansonsten gab es gestern Abend ja auch nochmal viele Tore. Samstag, also am Nachmittag, hielt sich ein bisschen in Grenzen. Dann sind aber doch noch einige Treffer gefallen. Wir schauen so ein bisschen auf die Spiele natürlich. Und fangen an mit dem Freitagabend-Klassiker Bayern gegen Gladbach. Und das ist so ein Spiel, das hat uns die Saison jetzt ja schon häufiger verfolgt, weil immer wieder irgendwie da dann auch Ergebnisse zustande kommen, die ein bisschen spezieller sind. Vorgestern war es ja schon, dann eine Niederlage, eine überraschende, kann man eigentlich sagen, für die Bayern. Natürlich alles unter den Voraussetzungen, die wir schon beschrieben haben, nämlich, dass der Kader in München sehr, sehr dezimiert war und teilweise, ja, viele Spieler, die gerade ihr erstes Spiel wieder machen, wie Kimmich oder so, wieder auf dem Platz waren. Sabitzer auch lange nicht dabei gewesen. Und dann setzt es am Ende eine 1-2-Niederlage für die Bayern, die trotzdem viele Chancen liegen gelassen haben. Also es hätte auch durchaus anders ausgehen können, ne?
Auf jeden Fall, aber wenn man sich die Aufstellung anguckt, gut vorne drin Lewandowski, das klingt erfolgsversprechend, hat ja auch getroffen. Dann Müller, Gnabry dahinter, Musiala, du hast Sabitzer, Kimmich schon angesprochen, die quasi die Außenverteidigung geregelt haben. Pavard und Süle Innenverteidigung auch etwas unorthodox und Ulreich dann im Tor, weil Manuel Neuer verhindert war. Und das ist zwar eine stabile eine Aufstellung, mit der man antreten kann, die ist wettbewerbsfähig, viele Namen dabei, auch wenn natürlich nicht eingespielt in der Formation. Aber wenn man auf die Bank guckt, da konnte man neue Namen kennenlernen auf jeden Fall. Also da musste man schon Bayern Insider sein oder zumindest sich sehr mit der Bundesliga, mit der dritten, vierten Reihe auseinandersetzen, damit man sagt, ach ja, stimmt. Ansonsten doch viele neue Namen und auch wenig Wechsel, muss man sagen. Es gibt ja die Chance, fünfmal zu wechseln im Spiel und da haben die Bayern es nicht so sehr Gebrauch von gemacht. Es wurden zwei Spieler ausgewechselt bzw. eingewechselt, also Marc Rocker und Malik Tillmann sind ausgewechselt worden, also hat auch zwei Namen, die jetzt nicht zu den Routiniers zählen bei den Bayern und der Rest musste quasi durchspielen, weil wahrscheinlich, also gerade im Rückstand an der zweiten Hälfte, jetzt nicht die Vorstellung da war, jetzt nochmal jemandem seine erste Bundesliga-Minuten zu schenken und dafür, weiß nicht, Thomas Müller und Lewandowski rauszunehmen, sondern da ging es natürlich um alles und hat am Ende auch nicht gereicht. Also die Bayern, gerade die Kadertiefe, die ja schon ein großer Vorteil der Bayern ist, kam natürlich so am Freitag gar nicht zum Tragen.
Naja, und man muss irgendwie auch sagen, das ist einfach nicht der Lieblingsgegner der Bayern Gladbach. Ne? Also im Pokal schon 5:0 auf die Mütze bekommen. In der Hinrunde auch unentschieden. Das heißt, Gladbach insgesamt ungeschlagen gegen die Bayern, was in der Saison ja auch für Gladbach irgendwie bemerkenswert ist. Ein positiver Jahresstart definitiv natürlich. Und ein Mutmacher für die Rückrunde natürlich auch. Klar, wenn du gegen die Bayern jetzt gewinnst, auswärts. Egal, wie die Umstände waren. Und du hast die Aufstellung angesprochen, so schlecht war die jetzt auch nicht. Ja. Dann kann man da mit Sicherheit viel rausziehen und ja, wird man jetzt sehen, ob sie das dann auch im weiteren Verlauf der Rückrunde umsetzen können wieder und dann vielleicht mal einen positiven Lauf starten. Das wären ja zu wünschen.
Auf jeden Fall. Gladbach ist jetzt aktuell Tabellennachbar von unserer blau-weißen Hertha auf Platz 11. Wir gerade auf 12 spielen ja heute noch. Ja. Also quasi auf Platz 11 ungeschlagen gegen die Bayern zu sein in drei Partien, ist halt auch, kann nicht jeder da im Tabellenmittelfeld von sich behaupten. Die sind ja immer ein Herbstmeister auch geworden, die Bayern. Also daran lag es nicht bisher, kann man sagen. Da eher an Besuch im Olympiastadion zum Beispiel, ja. Als jetzt in den Partien gegen die Bayern.
Ja, definitiv. Und ein Team, das sich so in der Tabelle immer weiter nach oben geschlichen hat, schon in den Wochen vor Weihnachten und jetzt aufgrund der Freiburger Unentschiedens auf Platz 3 gesprungen ist die TSG Hoffenheim, also einer der Traditionsclubs dieser Fußball-Bundesliga, der jetzt wieder zu alter Leistungsfähigkeit findet. Und ja. Ich meine, wenn man überlegt, Hoffenheim war ja echt ein paar Saisons, gemein sogar immer mal Herbstmeister in dieser komischen Zeit mit Ibisevic und so, in einer der ersten Saisons. Ich glaube, mit Ralf Rangnick und so auch noch. Also so wirklich.
In der allerersten sogar. Die sind aufgestiegen und waren
oder direkt Herbstmeister. Zweite, eine von beiden.
Ich meine, nach dem Aufstieg direkt Herbstmeister und dann dachten alle, jetzt sind die sind aus der fünften Liga ja durchmarschiert und werden dann auch noch deutscher Meister. Das wäre natürlich die Krönung gewesen, aber dann hat es nicht gereicht in der Rückrunde, meine ich.
Mit Demba Ba und solchen Leuten noch und so. Also ja, wirklich auch ein krasser Kader da in dem Fall. Der Kader jetzt scheint auch wieder gar nicht so schlecht zusammengestellt zu sein, denn sie haben gestern gegen Augsburg 3-1 gewonnen und dann sozusagen jetzt die Serie ausgebaut, beziehungsweise die Erfolgsbilanz aus der Hinrunde wieder angeknüpft und sind jetzt auf Platz 3. Ist auch wenn man es nicht gerne sagt, aber schon eine Überraschung der Saison. Ne? Ich meine, zu einer anderen kommen wir noch, aber ja, das ist schon.
Auf jeden Fall sind ja einige Teams, die deutlich weiter oben stehen, als man so denkt. Und Hoffenheim ist ja eine Mannschaft, die in den letzten Jahren immer eigentlich so um die internationalen Plätze mitgespielt hat. In der Saison hatte man so ein bisschen das Gefühl, die sind wie Leipzig so eher im Mittelfeld gefangen. Aber wenn man auf die Tabelle guckt, sind sie auf einmal Dritter. Die haben sich fast ein bisschen angeschlichen. Ja, ja. Und für Augsburg wiederum, die stehen nicht so gut da. Sind jetzt 16. Haben ein bisschen Glück, dass um sie herum auch jetzt nicht alle Punkte da eingefahren wurden. Stuttgart-Bielefeld. Aber müssen sich Gedanken machen. Also man kennt das ja aus Hertha-Sicht. Man rutscht so ein bisschen nach unten, verliert und sagt sich dann, ja gut, aber drumherum, die haben auch nicht gepunktet. Aber da darf man sich nicht drauf verlassen, weil dann gewinnt irgendwie Mainz in Dortmund am Ende noch oder sowas, wie in den letzten Jahren. Und dann ziehen die auf einmal an einem vorbei. Also man muss da unten drin schon punkten, darf sich nicht drauf verlassen, dass die anderen auch nicht punkten.
Ja. Und bei Augsburg ja auch interessant, ein Rekordtransfer, der Transfer der Saison für 16 Millionen, wurde ein US-Amerikaner geholt, ein Stürmer. Und da gab es gestern bei der Sportschau im Spielbericht ein bisschen Unstimmigkeiten vom Kommentator, wie er den aussprechen soll. Er hat dann irgendwie wahlweise gesagt Pepi und dann aber wieder Pepi. Also da war sich nicht ganz sicher, immer so im munteren Wechsel, jetzt der Ball auf Pepi und oder dann auch zwei Sekunden später und Pepi mit dem Abschluss. Also es war so ein bisschen fremdelt noch mit dem Namen und das ist ja immer auch so, wenn neue Spieler in die Bundesliga kommen, da gibt es ja teilweise noch viel kompliziertere Namen und Pepi oder Pepi ist ja eigentlich einer der, wo man sagen würde, da könnte man sich auf eine Aussprache einigen, so aber nicht bei der Sportschau gestern. Nichtsdestotrotz irgendwie auch ein verrückter Transfer, für 16 Millionen dann irgendwie nach Augsburg zu gehen? Also, ja, auch geil da irgendwie, wo haben sie den gescoutet? Also, das ist ja auch geil, dass Augsburg da irgendwie in der MLS oder so scoutet.
Ja.
Verrückt, alles auch verrückt.
Es heißt dann ja immer auch, es gab internationale Angebote von aus den großen Ligen, große Vereine. Und warum der dann sagt, erstmal Augsburg. Es ist eine wunderschöne Stadt, wer mal da war, weiß die Lebensqualität zu schätzen. Aber man wundert sich schon, wie sowas zustande kommt. Habe ich auch gedacht.
Ja.
Und bei dem Namen, also man kennt das ja selbst aus Prüfungen, wenn man so denkt, es könnte das sein, es könnte aber auch das sein und man entscheidet sich dann innerhalb derselben Prüfung quasi für beide Schreibweisen zum Beispiel oder für beide Lösungen, weil man sagt, eins ist auf jeden Fall richtig. Die andere Schule sagt eher, entscheide ich für eins, weil eins auch auf jeden Fall falsch ist. Also da gibt es quasi verschiedene Herangehensweisen an das Dilemma. Aber klar, wenn man beide Namen benutzt, hat man den richtigen dabei gehabt auf jeden Fall.
Das war vielleicht seine Taktik. Ja. Gut. Werden wir sehen, wie der 16 Millionen Mann sich so schlägt in den nächsten Spielen. Auf gestern hat es noch nicht so gut funktioniert.
Der Vorläufer, also sein Vorgänger quasi als Rekordtransfer der Augsburger, habe ich gelesen, ist Martin Hinteregger gewesen.
Ah,
der mittlerweile ja bei den Frankfurtern in der Verteidigung steht.
Ja.
Da gestern Abend fast einen Sieg eingefahren hätte. Spoilern wir schon mal. Und also die Augsburger haben anscheinend ganz guten Riecher, wenn sie mal die Geldschatulle aufmachen. Der kam aus Salzburg damals, Hinteregger, auch ich glaube für so knapp 10 Millionen und war bisher der Rekordtransfer. Und der hat ja seinen Weg gemacht, sage ich mal. Also der werden wir vielleicht von dem neuen Rekordmann auch noch einiges hören.
Bin gespannt. Gut, gehen wir mal weiter in der Spieltagsanalyse. Leipzig gegen Mainz, das war am Ende dann doch ein deutlicher Sieg, 4:1. Nachdem Mainz erst geführt hat, dann gab es, es war anders. Leipzig hat geführt durch einen Elfmeter und dann hat, wo Mainz direkt eine rote Karte kassiert hat. Und das war dann so ein bisschen schon gleich früh der Gamechanger für die Leipziger. Und dann am Ende haben sie es noch ausgekontert und Mainz damit 4:1 dann nach Hause geschickt. So ein bisschen Mainz jetzt gerade mit der Niederlage natürlich schlecht in die Rückrunde gestartet, trotzdem guter Saisonverlauf bisher. Muss man jetzt sehen, wie das so weitergeht. Für Leipzig war es ja bisher auch keine glorreiche Saison. Also muss man mal schauen, ob das jetzt schon sozusagen so eine Aussagekraft hat alles.
Auf jeden Fall. Also es ist, wenn man auch, man kann ja am 18. Spieltag, das ist das Schöne, immer so ein bisschen auf den ersten Spieltag zurückblicken. Und also wie du schon sagst, für Leipzig war die Saison eher zum Vergessen bisher, für Mainz war sie besser als erwartet und am ersten Spieltag ging das nämlich andersrum aus, also da hat Mainz zu Hause 1:0 gewonnen gegen Leipzig durch ein Tor von Niakate und hat quasi, wenn man so will, für sich selbst eine sehr, sehr solide, sehr souveräne Hinrunde eingeläutet und für die Leipziger war diese Auftaktniederlage quasi der Beginn einer schlimmen ersten Saisonhälfte und jetzt quasi zum 18. Spieltag zur Rückrunde scheinen die Leipziger wieder in der Spur zu sein und für Mainz weiß man nicht. Also ich habe das Gefühl, für beide Teams wird es jetzt entscheidend, in den nächsten Wochen quasi Leistung auf den Platz zu bringen, damit man Ruhe reinbringt. Weil Leipzig kriegt die Ruhe nur, indem sie quasi in die internationalen Plätze vordringen. Und für Mainz kommt die Ruhe, wenn man nicht das Gefühl hat, wir stürzen jetzt quasi aus einer guten Hinrunde noch in den Abstiegskampf ab, sondern kann sich da in der Tabellenmitte irgendwo positionieren, ohne viel damit zu tun zu haben, wer da mit Kräuter Fürth noch um die Plätze unten spielt.
Ja, du sprichst Kräuter Fürth schon an. Gehen wir mal weiter. Gestern zum Auftakt in der Rückrunde ein 0:0 in Fürth gegen Stuttgart. Und das finde ich übrigens auch geil, obwohl Fürth ist Bayern, ne? Bundesland?
Ja.
Korrigiere mich, ja genau. Aber in Bavü, in Freiburg zum Beispiel, durften maximal 500 Leute ins Stadion. Bei allen anderen war, glaube ich, Geisterspiel und in Bavü durften 500 Leute ins Stadion. Das fand ich dann irgendwie auch süß, dass sie dann sagen so, ja, okay, dann ein paar Leute lassen wir jetzt rein, 500. Da denke ich mir auch so, eigentlich kannst du dir dann auch gleich sparen. Also irgendwie auch so merkwürdig, dann so eine super mickrige Zahl da dann festzulegen und dann, ach, keine Ahnung, fand ich irgendwie komisch.
Ja, aber da reicht dann die normale S-Bahn wahrscheinlich. Da musst du nicht noch Sonderzüge einsetzen. Die kriegt man mit dem normalen S-Bahn-Zug. Ja. Zum Stadion gefahren. Aber klar, so ein Stadion wie in Stuttgart, das ja auch relativ groß ist, da verlieren sich 500 Leute wahrscheinlich. Ja. Wenn die sich gut verteilen, ist es wie ein leeres Stadion.
Ja, in Hoffenheim war es zum Beispiel auch so. Die sind ja auch Bavü und da durften dann Zuschauer ins Stadion. Ich meine, gut, da kommen wahrscheinlich sonst auch nicht so viele. Da sind 500 wahrscheinlich der harte Fankern, aber
ja,
die Mitglieder. Ja. Gut. Auf jeden Fall hat Fürth gestern Applaus, Applaus, den 6. Punkt in der Saison geholt. Und das ist ja vor allen Dingen auch trotzdem ein Aufwärtstrend, weil die anderen 4 von 5 haben sie da vorher in den letzten beiden Spielen der Hinrunde geholt. Also wer weiß, vielleicht kommen sie nochmal. Also ernsthaft jetzt, ne? Kannst ja never say never oder wie auch immer das Sprichwort heißt, never say no oder so.
Ja,
aber insgesamt für beide natürlich zu wenig und Stuttgart, wenn sie da jetzt nicht die ganze Saison unten drin hängen wollen, müssen mal langsam zu Potte kommen, ne?
Auf jeden Fall, weil ich meine, Bielefeld und Augsburg haben nicht dreifach gepunktet. Stuttgart spielt da gegen das Tabellenschlusslicht, die bisher nur einmal gewinnen konnten gegen Union und ansonsten halt ein paar Unentschieden mitgenommen haben. Aber ich meine, das Hinspiel war ein 5:1 für Stuttgart. Das war schon amtlich am ersten Spieltag. Mhm. Jetzt ein 0-0, also so richtig Profit aus den Patzern, sage ich mal, der Konkurrenz hat man nicht geschlagen. Und jetzt ist man da 15. punktgleich mit dem 16. Gut, man ist direkt hinterm VfL Wolfsburg, das klingt besser als es ist. Aber ja, das ist auf jeden Fall zu wenig in Fürth ein Punkt für Stuttgart.
Ja.
Aber klar, Fürth, man kann sagen, sie schließen an die Erfolge aus dem Ende der Hinrunde, holen schon wieder einen Punkt und ja, wer weiß. Also ich meine, es sind jetzt gerade 11 Punkte auf den 17. Das ist noch way to go auf jeden Fall.
Mhm. Ja, dann lass uns mal auf das mal wieder Überraschungsteam der bisherigen Saison gucken, den SC Freiburg, die durchaus auch überraschend 2-2 nur gegen Bielefeld spielen und da eine 2-0-Führung aus der Hand geben noch und Bielefeld am Ende sogar fast noch das 3-2 macht. Also das war auch ein spannendes Spiel. Eigentlich super gespielt von Freiburg und dann aber am Ende so ein bisschen, weiß nicht, die Kraft verloren oder so. Ja, und Bielefeld hat jetzt immer wieder so Spiele, wo sie dann noch so einen Punkt holen oder auch mal gewinnen und so. Also die sind Die hamstern so ein bisschen sich die Punkte da zurecht. Das ist auch so eine Qualität von solchen Teams wie die Arminia, habe ich mal das Gefühl, dass die dann irgendwie dadurch drinne bleiben, weil sie so ganz oft so eklige Punkte dann auch mitnehmen.
Auf jeden Fall, der Ostwestfalen-Hamster ist da unterwegs.
Ja.
Ja klar, die haben so wochenlang nicht wirklich Erfolg, sage ich jetzt mal, also dass man jetzt wahrnimmt, krass, die fahren hier von Sieg zu Sieg und trotzdem kommen da immer mal Punkte rum und dadurch verlieren sie nicht so richtig den Anschluss. Also sind natürlich 17., müssen auch drum kämpfen, dass es reicht am Ende, aber dadurch, dass Fürth natürlich abgeschlagen ist hinten, sind es auch nur 3 Punkte auf den 13. und 4 Punkte auf die Hertha auf 12. Dementsprechend, also das rettende Ufer ist da in greifbarer Nähe auf jeden Fall. Ja. Und Bielefeld hat auch ein Team, das immer mal noch in der letzten Sekunde zuschlagen kann. Jetzt in der 87. den Ausgleich. Es kann auch mal noch ein Siegtreffer in der 90. sein. Und dann kommen da vielleicht auch mal unverhoffte Punkte, gerade gegen Freiburg, die ja wirklich eine sehr gute Saison spielen. Und die muss man also auf dem Schirm haben, gerade auch als Hertha. Wenn man da 4 Punkte davor hängt, Platz 12 klingt auch besser, als es ist. Weil die natürlich noch spielen, die Herthaner heute.
Ja. Lustige Randnotiz noch aus dem Spiel. Ich würde es mal so der Kopf des Amos Pieper, würde ich es jetzt mal nennen, Verteidiger von Bielefeld, der irgendwie zweimal per Kopf gerettet hat, da so halbwegs auf der Linie und den Freiburger Treffer dadurch ja verhindert hat. Und dann irgendwie, ich glaube, mit einem eigenen Mann oder gegen einen Gegenspieler oder so, nochmal mit seinem Kopf zusammengeknallt ist und noch genäht werden musste. Also der Kopf von Amos Pieper hat eine sehr entscheidende Rolle gespielt bei diesem Duell da gestern.
Ja, spielentscheidend. Ist halt der Kopf der Mannschaft. Rettet da die Punkte, ja.
Fußball ist immer auch ein Kopfspiel. Das ist einfach so. Ja, wollen wir es eigentlich schon sagen? Ich meine, beziehungsweise wir ehren ihn ja noch später, aber vielleicht schon mal so vorab, der Mann an der Seitenlinie, der Vulkan, der Impuls der Liga, Grische Streich, 10-jähriges Dienstjubiläum gefeiert und seit 10 Jahren beim SC Freiburg einzigartig im deutschen Fußball. Weißt du, welcher Trainer international in den Top-Ligen Europas ihn schlägt?
Arsene Wenger?
Nein, es gibt einen, der ist immer noch am Amt und hat ganz einen kleinen Ticken mehr Tage, muss man dazu sagen, auf dem Konto.
So wie bei Kohl und Merkel, wo es dann auch irgendwie drum gegangen wäre, wenn die Regierungsbildung lang genug gedauert hätte, hätte Merkel Kohl noch um Tage quasi einholen können mit der Regentschaft.
Ja.
Noch im Amt auch. Ich hätte jetzt Alex Ferguson und Arsene Wenger so auf dem Schirm gehabt als sehr lange.
Die sind mit Sicherheit auch so im oberen Bereich, würde ich auch sagen. Aber ich gebe einen Tipp, ist in Spanien.
Oh Gott.
Ja, ist auch fies. Verein. Also, so ein Verein, ja, auf jeden Fall kennst du auch, aber es ist so ein bisschen, manchmal hat man den nicht auf dem Schirm, finde ich. Und zwar ist es Diego Simeone von Atletico Madrid, ja.
Ich habe kurz an den gedacht, aber ich hätte nicht gedacht, dass er so lange schon dabei ist. Aber klar, wer war davor Trainer von Atletico?
Ja, eben, weiß auch nicht.
Muss man noch überlegen, ja.
Ja. Ja, krass, oder? Also ich glaube, ich weiß nicht, ob er die ganze Zeit am Stück Trainer ist, aber auf jeden Fall auch so lange im Verein oder Trainer war, so lange im Verein. Und zwar 6 Tage länger als Christian Streich. Ach, vielleicht treffen sie sich ja irgendwann mal auf dem spanischen Rioja und schließen so eine Männerfreundschaft oder so.
Es ist ja letztlich, wenn Freiburg so weiterspielt, kann es ja auch beim Pflichtspiel mal zum Treffen kommen. Ne? Also es ist ja nichts auszuschließen, wenn das jetzt hier Richtung Europa geht für die Freiburger.
Ja, total.
Und ja, also okay. Christian Streich ist natürlich moralische Instanz und der hatte einfach seinen Verein gefunden, wo er funktionieren kann. Das ist jetzt ja auch keiner, wo man sagt, da kommen jetzt die Bayern und nehmen den da weg, weil die den jetzt unbedingt brauchen. Man wüsste jetzt nicht, was, also der kann natürlich, ist ihm das alles zuzutrauen, der kann alles, ist taktisch gut eingestellt. Ich will nicht sagen, dass er die Bayern nicht könnte, aber ist halt keiner, der dann so, wir haben ja dieses Trainerkarussell oder das Trainerdomino schon angesprochen im vergangenen Jahr, dass da Edin Terzic mit seiner Nicht-Vertragsverlängerung da quasi dominosteinartig den Trainertausch, die Trainerrochade angestoßen hat. Und da ist jetzt Christian Streich keiner, wo man sagt, den holt man da weg. Aber der hat einfach sein Biotop gefunden, wo er perfekt funktioniert, wo er eine Mannschaft aufbauen kann und auch so seine Philosophie in den Pressekonferenzen und auf dem Platz voll zum Einsatz bringen kann.
Ja.
Ja.
Total. Grische Streich. Wir ehren ihn gleich nochmal in der Pause. Gut, zum Abschluss nochmal 2 Spiele, die von der tabellarischen Situation auf jeden Fall auch wieder interessant waren. Leverkusen gegen Union. 2:2, nachdem Union schon geführt hatte. Und dann am Ende doch noch den Ausgleich kassiert durch Jonathan Tah. Also turbulentes Spiel, definitiv. Und ja, für beide Teams, glaube ich, nicht wirklich befriedigend so, aber auch jetzt nicht so, dass sie wahrscheinlich sich großartig ärgern, könnte ich mir vorstellen. Oder wie würdest du es sehen?
Ja, also es ist Union schon drauf und dran, haben halt bis kurz vor Schluss geführt. Dann in der 84. macht Hardy den Ausgleich, haben danach noch ein, zwei Alu-Treffer sogar, die Unioner, können auch das 3-2 noch machen. Und es ist ein bisschen, ich habe mich erinnert gefühlt an unser Hertha-Aufeinandertreffen mit Leverkusen, da haben wir hier im Olympiastadion, wir waren zugegen, auch etwas glücklich 1-0 geführt bis kurz vor Schluss, bis dann irgend so eine komische Freistoß aus dem Halbfeld, Bananenflanke, da irgendwie Robert Andrich da vor die Füße segelt oder so gegen den Fuß segelt, dass er nicht anders kann, als den da ins Tor zu stolpern und die drei Punkte da noch zu reduzieren. Also Leverkusen mal wieder mit Last-Minute-Qualitäten und Union ärgert sich, glaube ich, schon ein bisschen. Ich meine, man kann mit dieser Saison in Köpenick bisher sehr zufrieden sein. Deswegen hält sich der Ärger vielleicht in Grenzen. Aber die beste Stimmung war, glaube ich, nicht im Bus auf der Heimfahrt. Da vom Rhein.
Wahrscheinlich nicht. Ja, stimmt schon. Gestern Abend dann ja noch das sogenannte Topspiel, Samstagabend Frankfurt gegen Dortmund. Und auch da gab es erstmal eine lange Führung, lange Zeit der Frankfurter. Und dann ab der 70. plötzlich kam Dortmund auf und drehte dieses 2-0 oder 0-2 aus ihrer Sicht noch in ein 3-2. Und man dachte schon anfangs, ob die nicht jetzt wieder diesen Bayern-Patzer verpassen auszunutzen, und wurde schon quasi bestätigt durch dieses 2-0 von Frankfurt. Und am Ende haben sie dann doch noch das 3-2 gemacht.
Ja, ich kam nach Hause und habe das Spiel angemacht in der 70. Minute etwa, also kurz vorher, als es noch 2-0 Frankfurt stand. Und ich dachte, ich habe mich schon vorbereitet, heute mal wieder ein Anti-Loblied auf die Qualitäten der Dortmunder zu singen, wenn es darum geht, Bayern-Patzer auszunutzen. Und wie spannend die Bundesliga sein könnte, wenn die Bayern, die ja nicht nie verlieren, dann vielleicht auch mal eingeholt werden. Aber dann habe ich da hingeguckt und konnte meinen Augen gar nicht trauen, weil ich habe gedacht, wäre doch schön, wenn Dortmund jetzt noch Tore macht. Dann fiel sofort dieses 2-1 von Hazard. Und dann dachte ich, ja gut, jetzt haben sie den Anschluss gemacht, wird Frankfurt sie wieder berappeln. Aber nee, irgendwie ging es dann plötzlich, kippte das Spiel komplett. Ich habe das da vorher nicht gesehen, aber anscheinend war es davor Frankfurt deutlich, deutlich besser und Dortmund deutlich ideenloser. Und Haaland hat plötzlich mehr Platz gehabt anscheinend und dann macht er halt Vorlagen und Tore. War ja, glaube ich, gar nicht. Hat er getroffen gestern? Ich glaube gar nicht. Oder? Nee. Dahoud, Bellingham, Hazard. Aber Haaland trotzdem auch beteiligt mit Vorlagen und ja, jetzt haben sie es doch ausgenutzt. Frankfurt gibt es noch her und Dortmund bleibt an den Bayern dran. Und ich habe mir auch hier nochmal den ersten Spieltag angeguckt. Da gab es ein ungefährdetes 5-2 der Dortmunder. Zwischenzeitlich durch ein Eigentor auch, glaube ich, der Ausgleich 1-1, aber trotzdem Dortmund das überragende Team in dem Spiel und die Frankfurter sehr das überforderte Team. Und es war auch im ersten Spieltag gleich eine absolute Haaland-Show, denn er hat bei den von den 5 Toren der Dortmunder 2 selbst gemacht und 2 vorbereitet, also 4 direkte Torbeteiligungen bei 5 Toren. Da hatte man richtig das Gefühl, man weiß zwar nicht, wie lange der noch bei Dortmund spielt, aber wenn er die Saison noch da ist, können die Bayern richtig ärgern. Jetzt sind 6 Punkte Abstand Dortmund auf die Bayern. Aber wenn das jetzt also so weitergeht mit den Corona-Fällen und dem, wenn die Kadertiefe quasi bei den Bayern nicht mehr da ist, dann kann Dortmund auf jeden Fall noch ranrücken. Das sah schon mal bei der Herbstmeisterschaft deprimierender aus.
Ja, definitiv. Mal sehen, ob sie es jetzt weiter aufrechterhalten können. Dann gibt es ja noch ein direktes Duell, da könnte man auf 3 Punkte rein theoretisch verkürzen, aber das ist noch alles Zukunftsmusik. Also da muss er jetzt erstmal auch spielen. Dortmund hat vielleicht den Vorteil, dass sie so ein bisschen jetzt nicht diese super krasse Belastung haben wie die Bayern von den Wettbewerben her. Ja, muss man mal sehen. Muss man alles abwarten, aber auf jeden Fall ein rasanter Auftakt in die Rückrunde für Borussia Dortmund. Gut, gehen wir in die Pause und sind dann gleich wieder da. Dann geht es nochmal um Corona und um Urs Meier.
Mhm. Und Novak Djokovic.
So, und da könnt ihr immer überlegen, wie das alles zusammenpasst. Gut, dann bis gleich.
Nach der Pause. Bis gleich.
Ciao.
Es ist schön. Eine Kunst, den Kommerz nicht so groß werden zu lassen und trotzdem immer, wir sind ja auch ein Wirtschaftssektor, Fußball, trotzdem dem gerecht zu werden, dass natürlich ganz, ganz viele Leute dadurch ernährt werden. Und sie haben nicht Unrecht, dass da, ich habe mich nicht ausführlich damit befasst, aber natürlich die Formen zur Champions League immer auch Druck dahinter steht von Vereinen, die natürlich fast ausschließlich sich nur noch als Wirtschaftskraft wahrnehmen, auch wenn sie den Fußball gewissermaßen vorne dran stellen.
Der Jubilar kommt nochmal zu Wort. Christian Streich, 10 Jahre SC Freiburg, unter anderem mit solchen fabelhaften philosophischen Aussagen ist er in das kollektive Fußballgedächtnis dieser Republik eingezogen. Und das war nochmal eine kleine Würdigung seiner Person hier zum Auftakt nach der Pause zu Folge 80 von Doppelspitze, der Fußballpodcast. Mein Name ist Leon Ginzel und Paul-Henning Schneider ist mir immer noch zugeschaltet über die digitalen Empfangsgeräte, die es heutzutage so gibt. Herzlich willkommen zurück, Henning.
Ja, ich finde sehr schön, dass Christian Streich sagt, als er über die Champions League Kandidaten redet, die klassischen, da hat er sich noch nicht so mit auseinandergesetzt. Wir haben es ja vorhin schon anklingen lassen. Ja, da muss vielleicht mal eine nähere Vertiefung nochmal mit dem Thema her, wenn es denn so weitergehen sollte in der Rückrunde, wie in der Hinrunde, weil da ist, also die Euroleague ist drin, sage ich mal.
Definitiv. Und dann wird vielleicht auch die Wirtschaftskraft in Freiburg nochmal ein bisschen an Bedeutung gewinnen. Ich meine, das neue Stadion hat ja auch schon gezeigt, dass da auf jeden Fall der Bedarf da ist, ein bisschen zu wachsen. Und ansonsten ist Freiburg ja eigentlich so ein Verein gewesen, der immer so für so eine grundsolide Beständigkeit steht. Aber auch da muss es natürlich irgendwie vorwärts gehen. Ist ja auch verständlich. Ja, worüber reden wir jetzt nach der Pause? Wir haben natürlich ein großes Thema. Das ist Corona. Wir wollen natürlich auch über einen Rechtsfall sprechen. Haben uns nochmal mit Ingo Lenzen auch beraten, wie wir das jetzt hier gleich aufgreifen werden. Nein, kleiner Spaß. Aber es ist eine interessante Causa, die wir gleich nochmal bequatschen wollen. Dann kurzer Ausblick auf die Sonntagsspiele. Und es gibt sogar noch eine Montagsprophezeiung, habe ich gehört. Die soll es wohl auch noch wieder geben hier, unsere beliebte Republik, oh Gott, unsere beliebte Rubrik. Ganz so groß sind wir noch nicht. Am Ende dieser Folge. Ja, lass uns, mein Gott, das Thema der letzten 2 Jahre, ist es ja jetzt auch schon wieder, sprechen. Corona, denn das ist jetzt in der Bundesliga natürlich auch nochmal sehr, sehr präsent geworden über die Weihnachtsferien. Und vielleicht habt ihr es ein bisschen gemerkt, ich bin auch diese Folge noch nicht so ganz wieder auf der Höhe, so ein bisschen schwächlich noch, denn mich hat das gute Virus auch erwischt tatsächlich. Und ich lag auch fast 2 Wochen, nicht ganz flach, aber man muss ja diese 2 Wochen Quarantäne einhalten. Und deswegen bin ich jetzt immerhin genesen, quasi geboostert, aber ich weiß so in etwa, was das jetzt bedeutet, wenn auch viele Spieler hier ausfallen, auch wenn da ja immer von milden Verläufen geredet wird, aber auch da weiß man ja immer nicht genau, wie das aussieht, auf jeden Fall, genau, hat es so ein bisschen noch Nachwirkungen, definitiv auch jetzt merke ich, dass ich doch noch etwas schwächel, was nach so einer Krankheit oder so einem Infekt natürlich auch normal ist irgendwie. Ja, Henning, du hast so ein bisschen provokant getitelt, gibt es jetzt englische Wochen, ja, weil natürlich spielst du da auf die Situation an, auf der Insel, wo viele Spieler ausgefallen sind, weil teilweise einfach kein Kader mehr zustande gekommen ist bei den Clubs. Ganz so schlimm ist es noch nicht, aber bei den Bayern war es ja schon nah dran, ne?
Komplett, also in der Premier League hatten wir ja die Situation, dass da auch Spiele teilweise sehr spät abgesagt wurden, also auch der Umgang mit der ganzen Sache sehr kritisiert wurde, weil die Fans schon angereist waren, der Ü-Wagen stand schon vor dem Stadion, die Kabel waren in die Buchse gekoppelt und auf einmal hieß es dann von der FA, ach so, das findet gar nicht statt, das Spiel, trotzdem schönen Tag. Und es war jetzt ja gerade, weil es auf den Rückrundenstart fiel und Bayern Gladbach ja auch ein Spiel war, auf das sich viele gefreut haben, mit Sorge gesehen, dass da der Bayern-Kader mehr und mehr zusammenschrumpfte, und die haben jetzt ja noch eine ganz okay Startelf auf den Rasen bekommen, aber auf der Bank, wir haben es angesprochen, da fehlte die Kadertiefe einfach. Ja. Und da ist auch die Frage, ist es irgendwann Wettbewerbsverzerrung, wenn man es dann stattfinden lässt? Ich meine, es gibt Regeln, dass man da, ich weiß nicht, neun Lizenzspieler und den Rest kann man auffüllen mit aus der Jugend zur Not auch. Also man kriegt da schon genügend Leute quasi auf die Aufstellungsliste, dass man spielen kann. Aber ist auch die Frage, sind das dann wirklich die Bayern? Ist dieser Gladbacher Sieg jetzt so hoch zu werten wie zum Beispiel der Sieg im DFB-Pokal im letzten Jahr? Und dann ist halt die Frage, muss man irgendwann Spiele dann auch absagen? Und dann geht es, glaube ich, ganz schnell, dass man in diese wirklich heillos überfordert wirkende Situation kommt wie in England. Mhm.
Thomas Müller hat nach dem Spiel gesagt, bei den Bayern wurde er auch angesprochen, wie er so dazu steht. Es ist ja auch so, dass du dann verletzte Spieler auf die Liste setzen kannst, solange sie irgendwie quasi dann, um das aufzufüllen, was ja auch irgendwie absurd ist, ne? Sozusagen da überhaupt diese Zahl dann zu erfüllen. Also es ist sehr, sehr bescheuert. Und da wurde er so ein bisschen abgewürgt von seinem Pressesprecher auch, dass er jetzt bitte nicht zu weit ausholen soll, weil er gerade so ein bisschen dabei war, das auch ein bisschen ausführlicher zu kritisieren. aber es ist schon ziemlich merkwürdig. Ich meine, jeder Club hat jetzt ja mit immer wieder auch mit Fällen zwischendurch gekämpft. Jetzt über den Winter ist es nochmal sehr, sehr extrem geworden. Und also ich könnte mir schon vorstellen, dass das ein oder andere Spiel ausfällt, weil warum sollte es jetzt hier anders laufen als in England, ne? Und wir haben natürlich hier auch den Fall, dass viele Leute, und ich meine, selbst ich war auch doppelt geimpft, ne? Und so, das ist halt, wenn du. Und du kannst es selbst bekommen, wenn du geboostert bist. Also es ist halt, ich habe jetzt auch von Fällen gehört, die geboostert waren und es bekommen haben. So, das schützt dich ja nicht vor der Infektion. So, das heißt, und Omikron scheint da ja ziemlich rasant sich auszubreiten, also sprich zu infizieren. So. Und ich könnte mir schon vorstellen, dass das ein oder andere Spiel durchaus ausfallen wird. Ich glaube nicht, dass es so extrem wird wie in England, weil irgendwie ist es da ja nochmal ein bisschen krasser gewesen. Aber ich meine, geschützt davor sind wir jetzt auch nicht, ne?
Ja, in England war ja auch das Problem, dass die Impfquote da anscheinend bei den Profis der ersten Liga unter 70% war. Ja. Weiß gar nicht, ob man, ich glaube, es gibt keine verlässlichen Zahlen, wie es jetzt in der Bundesliga ist. Aber wenn die Quote da höher sein sollte, dann sind wir da vielleicht auch ein bisschen voll gefeit, dass es ganz so eskaliert. Aber klar, es kann gut sein, dass was ausfällt. Ich fand es auch witzig mit den verletzten Spielern, dass man den Kader da auffüllen kann, damit das Spiel stattfinden kann. Ich finde, bei Comunio zum Beispiel fühlt man sich schon immer schlecht, wenn man einen verletzten Spieler aufstellt, damit man keine Minuspunkte kriegt. Da denkt man immer, im echten Leben läuft das ganz anders ab und da sind dann die Grenzen der Simulation quasi spürbar. Aber anscheinend, also gut, auf den Platz stellen den verletzten Spieler wird, glaube ich, schwer. Wenn er dann da nur sitzt auf so einem Stuhl. Aber zumindest in den Kader, erweiterten Kader, kann man ihn aufnehmen, auf die Bank setzen kann man ihn und dann, also jeder, der sitzen kann, der nicht liegen muss, kann da anscheinend dabei sein und zumindest dazu beitragen, dass das Spiel stattfinden kann. Das sind schon so Regularien, die man einfach in den letzten 20 Jahren, die wir hier Fußball gucken und verfolgen, dazu kam es ja nie. Und die werden dann jetzt rausgekramt. Anscheinend gibt es die Regeln, ja.
Ja. Irgendwann mal anno dazu mal geschrieben und jetzt kommen sie wieder raus. Das Ganze zieht ja auch andere Kreise, auch in anderen Sportarten, ja, zum Beispiel im Tennis. Novak Djokovic, ja, der irgendwie zu den Australian Open nach Melbourne einreisen wollte, dem dann irgendwie am Flughafen gesagt wurde, nee, nehm mal lieber deine Ausnahmeregel greift hier nicht, weil du kannst nicht nachweisen, dass du geimpft bist. Ne? Das war ja, glaube ich, sozusagen das Kriterium, wo man dann in dieses Hotel gekommen ist, wo eigentlich normalerweise Leute halt dann erstmal unterkommen, die keine Aufenthaltsgenehmigung haben. So, und das wurde ihm ja sozusagen entzogen, das Visum. Und da spielt ja auch noch ein Rechtsstreit, der morgen entschieden werden soll. Jetzt wurde ja so eine ominöse Genesungsurkunde oder so tauchte jetzt auf, ja, weil er irgendwie im Dezember das gehabt haben soll und alles irgendwie komisch.
Im Koffer noch entdeckt.
Wir erinnern uns an Joshua Kimmich oder Joshua Kimmich, der irgendwie auch die ganze Zeit ungeimpft war. Dann hatte er es, dann gesagt, oh Gott, jetzt will ich aber mich auch wieder impfen lassen, weil das war nicht so geil. Hätte man vielleicht vorher denken können. Alles so ein bisschen, man fragt sich auch, ist das im Sport noch ein anderes Problem von der Größenordnung als in der Gesellschaft? Wie ist dein Gefühl, Henning? Also
ja, also diese ganze Djokovic-Sache ist schon sehr merkwürdig, weil er hatte vorher angekündigt, es war immer ganz unklar, ob er geimpft ist oder nicht. Er hat sich da nicht so geäußert, er hat sich gegen eine Impfpflicht geäußert, also er wirkte eher skeptisch als euphorisch und hat dann angekündigt, auf jeden Fall in Melbourne teilnehmen zu wollen. Am 17. fangen da die Australian Open an, also übernächste Woche Montag quasi. Und da wollte er teilnehmen mit einer Ausnahmeregelung. Also anscheinend ist es möglich, entweder ist man geimpft und weist das nach oder man kriegt halt eine Ausnahmegenehmigung. Da wurden einige wohl erteilt, wohl auch anonym. Also es hieß jetzt nicht, für den weitdringlichsten Ersten machen wir eine Ausnahme und für den Rest nicht, sondern das wird wohl beantragt, ohne Namen, ohne Bild. Und dann guckt man sich die Fakten an und entscheidet das. Die hat er wohl bekommen. Und auch sein alter Mentor und die deutsche Tennislegende Boris Becker, der war ja mal Djokovic-Trainer eine Weile, er hat sich jetzt hinter ihn gestellt und meinte auch, er kann sich nicht vorstellen, dass der da hinfliegt, ohne quasi die Papiere da auch einzureisen. Also ohne die Überzeugung, ich habe alles, was ich brauche, um einzureisen. Das ist ja auch ein relativ langer Flug und strapaziös. Und also der meinte, der ist ja nicht doof. Also der fliegt da ja nicht hin, wenn er denkt, vielleicht komme ich nicht rein, so wie man irgendwie mit 16 in den Club gegangen ist.
Ja.
Sondern der hat, weil wahrscheinlich ist er davon ausgegangen, alles zu haben und hat dann bei der Einreise gesagt bekommen, doch nicht. Und ist dann jetzt in diese Absteige gekommen, wo man quasi, oder sag mal, in das Hotel, wollen wir nicht, ich habe es noch nie gesehen, das Hotel. Aber es ist halt ein Ort, wo man quasi mit abgelehntem Asyl zum Beispiel hinkommt oder eben, wenn das Visum entzogen wurde, wie bei ihm. Und ja, sitzt da jetzt fest und es wird anscheinend morgen Vormittag australischer Zeit, was dann ja quasi noch mitten in der Nacht deutscher Zeit sein müsste, wenn ich mich ja gerade mit dem Sonnenstand und der Erdachsenrotation irre, ist es ja da später als früher. Wir haben dann ja, jedenfalls wird da, ich glaube, in Nachtzeit, mitteleuropäischer Zeit, wird da irgendwie was entschieden und ja, es ist seltsam, weil wir haben Kimmich in der Bundesliga, wir haben jetzt den Joker im internationalen Tennis. Anscheinend gibt es Sportler, die aus irgendwelchen Gründen da dagegen sind und ich habe bei beiden nicht das Gefühl, dass die jetzt Corona-Leugner oder kategorische Hardliner, was das Impfen angeht, sind, sondern die haben ihren Körper und legen da auch viel Wert drauf. Der ist ja auch austrainiert, der ist quasi genau auf den Punkt gebracht, damit sie ihre Leistung bringen können. Das sind ja auch beide Top-Athleten in ihrem Feld. Und anscheinend hadern die damit, da jetzt so einen Impfstoff reinzuballern, wo sie denken, da weiß ich nicht genau, was damit passiert. Und gerade Djokovic ist ja auch jemand, der sehr auf seine Ernährung achtet. Der hadert da anscheinend mit. Und wahrscheinlich bildet die Kabine da auch die Gesellschaft ab, auch wie in anderen Punkten. Wir haben es auch in der Homophobie-Debatte zum Beispiel, wo es ja auch darum geht, dass es anscheinend keine schwulen Fußballer gibt, was ja wahrscheinlich statistisch gesehen Quatsch ist. Und auch in diesem Punkt ist die Kabine, da sitzt auch quasi ja vielleicht nicht hundertprozentig querschnittsartig, aber trotzdem zumindest die Gesellschaft drin. Und das ist eben auch bei der Impfsache. Und es gibt halt sehr viele Leute, glaube ich, die sich nicht impfen lassen, ohne Hardliner-mäßig dagegen zu sein, sondern weil sie entweder das nicht ganz überblicken oder eben die Risiken anders einschätzen. Und das wird an so Punkten wie Kimmich und Djokovic erstens sichtbar und zweitens hat man auch irgendwie so hohe Ansprüche an die. Ich weiß nicht, wie du das siehst, aber ich finde, man denkt, dass wenn das sind so Macher auf dem Platz und Leader und auch mental einfach so starke Leute, wenn du im Wimbledon-Finale, weiß nicht, einen Satz zurückliegst und das trotzdem noch drehst, dann musst du mental ja wirklich super stark sein. Und man hat irgendwie, finde ich, das Gefühl, dass die Leute, die in der Corona-Krise sich nicht impfen lassen oder auf Demonstrationen gehen, dass die mental einknicken, dass es die sind, die quasi nicht damit klarkommen. Und ich glaube, dass man dazu neigt, bei diesen mentalen Monstern, sage ich mal, denen nicht zuzugestehen, also dass man sich da sehr wundert, warum sollten die nicht damit klarkommen? Aber vielleicht gibt es auch ganz andere Gründe, sich nicht zu impfen, als einzuknicken oder so. Und ich glaube, da merkt man, dass da auch in den Köpfen der Leute Welten aufeinander prallen und auch so verschiedene Vorstellungen. Und ja, muss man abwarten, ob der einreisen darf und mitmachen darf.
Ja, definitiv. Also ich glaube, gerade so dieses Leader-Ding ist eine Sache, warum das immer so hohe Wellen schlägt, ne? Weil natürlich Sportler irgendwie Vorbilder sind und du hast immer, oder auch Sportlerinnen, und du hast immer so diesen Eindruck von einer heilen Welt, in Anführungszeichen, weil es natürlich auch mal so präsentiert wird, ne? Durch Werbung, durch die ganze Show, die inszeniert wird, durch so eine Perfektion, die da irgendwie die ganze Zeit so suggeriert wird. Und dann taucht plötzlich so ein Problem auf, sage ich jetzt mal, das die gesamte Gesellschaft ergreift und die dann natürlich auch auf den Fußball übertragen wird und den Fußball sogar da auch nochmal eine Sonderrolle gibt, nämlich in dem Fall, dass er überhaupt stattfinden darf noch. Und dann hast du sozusagen noch die zusätzliche Ebene, dass Spieler und Spielerinnen, wir reden jetzt nur über Spieler, ich weiß nicht, wie es bei den Frauen ist, aber dass halt dann Einzelne bekannt werden, die sich eben zum Beispiel nicht impfen lassen, ja, oder die mit anderen Sprüchen auffallen, wo es so Richtung Verschwurbelungstheorie geht oder so. Und dann bekommt das Ganze so Risse und dann wird man wieder daran erinnert, dass das halt auch nur Menschen sind, ja, das blendet man ja immer ganz oft aus, irgendwie gefühlt, ja, weil das halt auch irgendwie so eine Entwicklung ist, ja. Ich glaube, früher in den, weiß nicht, 80er, 90ern oder so, da hat das noch viel mehr gemenschelt. Und das ist auch dieses Phänomen generell, was wir beobachten, wenn du so an Aussagen denkst, nach Spielen oder auch an Statements, dass die halt immer feingeschliffener werden, an die Inszenierung, die die Vereine online machen und so. Und plötzlich wirst du mit dem harten Alltag konfrontiert und kannst es eben nicht ausblenden und kannst es eben nicht kleinreden oder durch irgendwelche Pressemitteilungen oder so runterspielen, sondern das schlägt dann halt hohe Wellen so. Und das ist ein ganz interessantes Ding, was du gerade jetzt, was man in der Pandemie sehr gut beobachten kann und wie auch damit umgegangen wird. Und ja, also das ist natürlich jetzt bei Djokovic ein sehr spezieller Fall. Ich meine, er ist ja bekannt dafür, jetzt auch nicht so der Good Boy zu sein und eher so ein Bad Boy, ne? Also er ist ja auch jetzt irgendwie, hat er ja schon häufiger so diese Sachen gerissen, auch beim Spiel, wo man eher denkt, so, ja, alles klar, was für ein Assi, so, ne? Ja. Nimmt immer so eine kleine Sonderrolle ein und schafft es, das meistens mit Leistung ja zu rechtfertigen. So, das ist ja auch so eine Währung in der heutigen Gesellschaft, womit man dann vieles sozusagen entschuldigt, ne? ja, sag ruhig.
Nee, auf jeden Fall. Also hat er manchmal so einen Ausraster-Moment auf dem Platz, wo er dann auch diesen Ball wegschlägt, dann unglücklich die Linienrichterin getroffen hat, dann disqualifiziert wurde. Also Gott, natürlich nicht jetzt mit Absicht alles, aber manchmal macht er halt was Unüberlegtes aus der Emotion raus und das eskaliert dann wieder. Und es sind ja auch Sportler, haben ja auch einen sehr speziellen Lifestyle, also was die Ernährung angeht, was die machen ja viel Sport auch. Ja. Also es ist ja einfach etwas, natürlich haben die auch viel Zeit, weil es ja quasi der Hauptberuf ist, sich fit zu halten und sich gut zu ernähren und haben auch einen Personal Trainer und Ernährungsberater und alles Mögliche. Andere Umstände als jetzt so ein Otto-Normal-Verbraucher in seinem 9-to-5-Job. Aber trotzdem schaffen die es ja auch, sehr spezielle Lebensumstände zu schaffen. Und bei Djokovic ist es ja auch die Ernährung, glaube ich, vegan und auch sehr, sehr speziell in der Ernährung, hat auch irgendwie eigene, ich weiß nicht, Kochbücher oder blogartige Sachen, aber der gibt das auch, glaube ich, weiter. Und das ist ja auch eine sehr extreme Form von Lebensgestaltung und das nimmt man immer so hin, weil man denkt, das kann man so und so machen. Das ist ja quasi, natürlich gibt es auch eine Meinung, was ist vielleicht das Gesündeste und dann gibt es Aussagen, die sagen, weiß nicht, ketogene Ernährung ist vielleicht auch gar nicht so gesund, wie man denkt, oder die Veganer, da fehlen hier irgendwelche Vitamin B12 Sachen oder sowas. Da gibt's ja, wird ja hin und her argumentiert, was jetzt gesund ist und gesünder oder besser oder schlechter. Und dann kommt so eine Sache wie die Impfung rein. Und da ist man, also da ist man halt auch ein bisschen eingeschränkter, sage ich mal, was die Lebensgestaltung eingeht. Weil natürlich gibt es keine Impfpflicht und schon gar keinen Impfzwang aktuell. Ja. Das heißt, man muss sich nicht impfen lassen. Aber irgendwie hat die Gesellschaft für sich entschieden, das mit der Impfung ist schon eine ganz gute Sache. Wäre cool, wenn wir das alle machen würden. Und einige sagen dann, mein Lifestyle sieht das nicht vor. Und das ist bei einer veganen oder Keto-Ernährung ist das eine Sache. Bei der Impfung hat das ein bisschen einen anderen Impact auf die Gesellschaft. Und da sind natürlich so Leute, die quasi in anderen Lebensbereichen auch schon sehr extravagant ihren Alltag gestalten, vielleicht auch aus guten Gründen, sind da vielleicht auch empfänglicher für zu sagen, das mache ich jetzt hier nicht alles mit. Also,
ja.
Es hat sich zum Beispiel, Nadal hat sich zu Wort gemeldet und gesagt, Djokovic wusste vorher, was Sache ist, er hätte sich einfach impfen lassen sollen, dann kannst du überall auf der Welt Tennis spielen. Ja. Er sieht das Problem nicht. Das klang jetzt auch nicht wie ein emotionaler, euphorischer Appell fürs Impfen. Ja. Sollte man jetzt nicht in so eine Impfkampagne reinschneiden. Aber es war halt von wegen dumm genug, wenn man die Regeln kennt und sich nicht dran hält und dann denkt, trotzdem mitspielen zu können. Das sind ja auch wirklich die 50 Shades of Impfing, dass man von euphorisch, danke, dass es diesen Impfstoff gibt, ich nehme den Booster gleich sofort und mache noch eine vierte und eine fünfte rein, bis hin zu, ja, ist gut, dass es das gibt, ich mache es auch, aber ich mache es auch nur, weil ich dann wieder 2G-mäßig überall reingehen kann und Tennis spielen kann auf der ganzen Welt, bis hin zu Leuten, die halt sagen, möchte ich nicht. Oder das ist von Bill Gates und der Merkel-Echse entwickeltes Teufelszeug, das die Unterjochung der Welt vorantreibt. Also das sind halt auch wirklich sehr viele Facetten, die der Blick aufs Impfen hat. Und ja da ist der Joker anscheinend ein bisschen skeptisch. Aber jetzt gerade mit diesem genesenen Ding ist ja auch so ein Ding, wenn er jetzt sagt, ich lasse mich nicht impfen, weil wie Lehmann ja 2020 das skulpturgewordene Lehmann-Wort damals, das sind ja alles junge Leute und wenn die das kriegen, ist nicht so schlimm. Wenn Djokovic jetzt sagt, ich reduziere die Risiken, ich trage eine Maske und ich treffe nicht so viele Leute und wenn ich es kriegen sollte, bin ich relativ jung und sehr austrainiert, sehr fit, dann habe ich halt eine etwas schlimmere Erkältung und danach bin ich ja auch geboostert, wenn man so will, oder also zumindest habe ich Antikörper und das quasi in Kauf zu nehmen, ist immer mal zu kriegen und dann hat man es gehabt und es war nicht so schlimm und man ist dann auch danach wie geimpft quasi. Wäre ja auch eine Herangehensweise, die man zumindest nachvollziehen, wenn auch nicht gutheißen, vielleicht könnte. Und wenn er jetzt wirklich im Dezember das hatte, das kann ja auch der Grund sein, warum er die Ausnahmegenehmigung erhalten hat zum Beispiel. Es wirkt halt ein bisschen so, als hätte er es unten im Koffer noch gefunden. So, ich habe hier, wo sie es sagen.
Naja, vor allen Dingen, was ich auch mal so denke die ganze Zeit, es ist auch, glaube ich, so eine Sache, dass gerade so Leute wie Djokovic, natürlich, denen schmeckt das wahrscheinlich auch nicht, dass sie sowieso so viel preisgeben müssen. Und wenn das jetzt irgendwie auch noch so, weißt du, dann musst du jetzt, also das ist ja auch okay, das sind auch Privatsachen so, ne? Und dann hast du plötzlich so eine Situation, wo du es aber sagen musst, dann, alles irgendwie komisch. Wollen wir hoffen, dass das irgendwie glimpflich in Anführungszeichen ausgeht. Ich habe da jetzt auch gar keine, weiß auch gar nicht, welche ich will da jetzt auch keine Position ergreifen oder so für irgendjemanden. Ja. Ich denke mir nur, es ist halt alles irgendwie ein bisschen merkwürdig.
Ja, komme von dem Djokovic-Rechtsstreit zum ZDF, zu Urs Meier, zur Schiedsrichter-Causa. Das ist auch ein witziges Thema. Also was ist witzig? Also es ist ein kurioses Thema, ist natürlich nicht witzig, weil es da auch um verletzte Gefühle klingt jetzt so emotional, aber es geht ja glaube ich schon darum, dass einfach Versprechen nicht eingehalten wurden, schlecht kommuniziert wurde. Also Urs Meier ist ja als renommierter Schiedsrichter ZDF-Experte gewesen, lange Jahre. Und hat da quasi zwischen den Spielen in den Halbzeitpausen knifflige Szenen analysiert und gesagt, warum das vielleicht richtig oder falsch entschieden wurde. Und der sollte 2020 bei der EM auch wieder dabei sein. Da wurden 2019 anscheinend Gespräche geführt. Er hat darüber in seinem Podcast geredet. Es hat ja heutzutage jeder einen Podcast, auch wir. Und hat da selbst schon erzählt und hat ein Interview mit der Schweizer Zeitung Blick auch gegeben danach, oder hat der Schweizer Zeitung Blick ein Interview gegeben, so rum muss man sagen, und hat erzählt, dass er 2019 quasi, gab es Gespräche, wie das 2020 so aussehen wird und welche Spiele das ZDF überträgt, und dann wusste er quasi schon, sagt er, wann er arbeiten musste, also hat den Dienstplan für 2020 für den Sommer schon gehabt. Dann, wie wir alle wissen, fand die EM20 ja 21 erst statt. Also es war ja immer noch die Europameisterschaft 20, weil der Merch schon gedruckt war und das wäre sehr teuer gewesen, alles zu zerstören und ja auch nicht nachhaltig. Muss ja im Klimawandel-Sinne auch in unserem Sinne sein. Dann haben die das ja verschoben und während dieser Verschiebung ist der Kollege Manuel Gräfe, hat da die Bundesliga-Altersgrenze erreicht und ist quasi, ja, unfreiwillig da quasi in den Ruhestand versetzt worden und hatte auf einmal Zeit und anscheinend wollte das ZDF dann lieber ihn als Experten haben für die EM20 im Jahr 2021 und das hat jetzt, wie Urs Meier sagt, ihm niemand so richtig mitgeteilt und er hat quasi mehr oder weniger auf Nachfrage erfahren, dass er nicht dabei sein wird im vergangenen Jahr und ja, es gab anscheinend keinen Vertrag, aber mündliche Absprachen mit Handschlag und die sind anscheinend übergangen worden. Jetzt wird das auf einen Rechtsstreit rauslaufen. Also der Urs Meier will das ZDF verklagen, weil ihm jetzt quasi Gehaltsausfall ins Haus gestanden ist. Und ja, es ist eine kuriose Geschichte und man muss ja im Blick behalten, wie das weitergeht. Also wie dieser Rechtsstreit, ob es zum Prozess kommt, kann ja auch außergerichtlich sich geeinigt werden. Es steht da 20.000 bis 30.000 Euro Forderung im Raum. Das ist ja auch vielleicht was das ZDF noch da hat von unseren Gebührengeldern. Und ja, fand ich kurios.
Ist kurios, zumal es ja auch immer so einen Bereich betrifft, Expertentum und Schiedsrichter sind ja so Welten, die der Fußball kreiert hat. Und also Schiedsrichter sowieso, weil die brauchst du, aber auch so Experten. Schiedsrichter als Experten ist ja auch ein Phänomen der letzten. Naja, so es fing ja an mit Kloppo und Urs Meier damals bei der Heim-WM, glaube ich. Das war so der erste Auftritt. Und dann hat es sich ja immer weiter verstetigt und so. Und mittlerweile gibt es das ja häufig, dass auch gerade so bei Spieltagen natürlich immer teilweise während des Spiels noch zu Schiedsrichtern geschaltet wird, auch bei Sky, die dann irgendwie erzählen, ob das jetzt wirklich eine Handelfmeter war oder nicht. Interessantes Phänomen, finde ich, und auch interessante Causa jetzt, dass das jetzt sogar vor Gericht entschieden werden muss oder so vor Gericht geht, so eine Sache, so eine Geschichte. Ja. Mal sehen, was dabei rauskommt am Ende. Aber danke für dieses schöne kleine Bonbon hier nochmal zum Abschluss. Da sind wir fast am Ende. Wir haben noch eine kleine, also erstmal wollen wir vielleicht die Sonntagsspiele noch tippen. Hertha gegen Köln und Bochum gegen Wolfsburg.
Ja, Hertha hat ja im Hinspiel 3-1 verloren gegen Köln. Ja. Das war nach der Führung noch aus der Hand gegeben. Ich hoffe einfach, dass sie das jetzt machen. Ich sag 2-0 für Hertha.
Okay, gut. Ich sage, wir nehmen den Schwung mit aus dem Dortmund-Spiel und gewinnen 2-1. Ach, obwohl, kein gutes Gefühl eigentlich. Aber ich tippe so gegen meinen Club. Naja, es fallen auch so viele Leute aus. Ja, also 2-1 sagen wir jetzt einfach mal. Kann ja auch eine Chance sein. Und dann noch Bochum-Wolfsburg?
Ach, Ist ja fast ein Keller-Duell, wo Bochum ja sogar besser dasteht als Wolfsburg. Ganz, ganz, ganz schwer. Ich glaube, das ist wirklich
ein Keller-Duell schwer. Ist eigentlich nicht so, also aus Bochumer Sicht. Aber
ja, genau,
also
Bochum, was du meinst. Ja. Also Aufsteiger gegen Kellerkind im Prinzip. Ja. Und also ich sag mal, Bochum gewinnt das 1-0.
Okay, ich tippe auch eher auf Bochum. Ich glaube, das wird ein Sieg der Currywurst da im Pott. Ich sage, ich sag mal 2-0. 2-0 Bochum. Und ich würde sagen, angesichts der fortschreitenden Zeit, und ich bin so ein bisschen unter Zeitdruck, würden wir die Montagsprophezeiung auf nächste Woche verschieben.
Ja. Da ist dann Djokovic schon geklärt. Also natürlich die eine Schlagzeile wird morgen Djokovic sein. Auf jeden Fall, kann man schon mal sagen. Ja. Und da wird es eine Entscheidung geben, wahrscheinlich Mitternacht, glaube ich, heute. Also Mitternacht europäischer Zeit, heute Nacht. Und dann wissen wir morgen mehr, ob er dabei ist oder nicht. Der Joker, der Weltranglisten-Erste, muss man auch sagen. Und ja, spannend.
Wir werden es sehen, wir werden es beobachten. Und damit von Longline, eurem Tennis-Podcast, zurück in die angeschlossenen Funkhäuser. Nein, Doppelspitze, der Fußball-Podcast war das Folge 80 zum Auftakt ins neue Jahr. Wir hoffen, ihr bleibt uns wohlgesonnen. Ihr könnt übrigens jetzt bei Spotify, habe ich gesehen, man kann jetzt eine Bewertung abgeben, einfach ganz easy, wenn man auf den Podcast geht, einfach eine Sterneanzahl abgeben, ohne irgendwie großartiges Tamtam. Das könnt ihr sehr gerne machen, da würden wir uns freuen. Und Henning, ich wünsche dir noch einen schönen Sonntag und dann sehen wir uns in einer Woche wieder, wenn wir wieder schlauer sind und wissen, ob Djokovic antreten darf bei der Australian Open und ob Hertha vielleicht ganz überraschend Köln weggeputzt hat. Wir werden das alles sehen und wissen nächste Woche. Freuen uns, wenn ihr wieder einschaltet. Bis dann.
Genau. Mach's gut. Bis dann. Ciao.